Campus Radio Dresden über das Filmfestival Dresden.
Hallo liebe Zuhörende da draußen, wir sind's wieder vom Filmfest mit dabei.
Charlie.
Und Olli.
Und wer ist Olli? Olli ist der Special Guest aus dem Kick. Wer uns fleißig die letzten Jahre verfolgt hat, weiß, dass Olli auch immer mal dabei ist oder auch immer wieder dabei ist beim Filmfest. Genau, und wir haben uns gerade den internationalen Wettbewerbsblock Nummer 6 angeschaut und haben eine bunte Bandbreite an Filmen, die sich aber alle thematisch so im Feld von Träumen und Realität einordnen und auch Vermischung beider. Und wir wollen über zwei Filme sprechen, die uns ganz besonders gefallen haben. Einerseits der Film Night Shift von Kaiji Kagame und Hugo Radi aus der Schweiz. Der zweite Film, den wir vorstellen wollen, ist Alien 0089 von Valeria Hofmann aus Argentinien, Chile. Night Shift. Also, worum geht's in Night Shift? In Night Shift folgen wir einem Schauspieler, der sich auf seine Rolle vorbereitet und dann in einem roten Kleid durch das Theater stolziert, sich auf eine Bank setzt und dann gibt's einen Schnitt. Und wir sehen eine Frau, die im Museum arbeitet, da Nachtwächterin ist und da ebenfalls durch die Gänge streunt und guckt, was da so passiert, das alles abschließt. So erstmal zum groben Plot dieser ganzen Sache. Was mich an dem Film beeindruckt hat, dass es in einer sehr ruhigen Art und Weise gefilmt wurde. Ich glaube auch 16mm analog, ich will das immer so rausstellen, als irgendwie auch das ist was Besonderes, auch heutzutage noch analog zu schießen. Und man folgt dieser ersten Person, dieser schauspielenden Person, man sieht sie, wie sie sich auf die Rolle vorbereitet, spricht ganz schnell den Text und man sieht dann, wie die Leute ins Theater strömen. Also das Ganze wurde in Genf gedreht, zumindest dem Abspann zu urteilen. Und man sieht, wie sich das Theater so langsam füllt. Und dann werden die Türen geschlossen und dann ist aber alles ruhig. Also wenn im Theater die Vorstellung passiert, ist in den Gängen eigentlich nichts los. Beziehungsweise man hört dann immer wieder durch die Lautsprecher, die auch überall im Theater vorhanden sind, was gerade auf der Bühne passiert, aber man sieht es nicht, was auf der Bühne passiert. Und man ist quasi allein mit dieser Person oder auch gar nicht mit dieser Person, man sieht dann einfach nur die Gänge. Und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, weil ich arbeite auch in dem Theater und muss aber auch im gleichen Zuge sagen, dass es gar nicht so ruhig ist in dem Theater, auch wenn alle in der Vorstellung sind. Also immer buseln irgendwelche Leute im Haus rum. Also es geht jetzt gar nicht um den Realitätsbezug, aber den wollte ich kurz nochmal herstellen, ja.
Aber ich dachte, dass der Film auch spielt, wenn eine Vorstellung vorbei ist, quasi dann nachts.
Genau, das habe ich auch gedacht.
Na, im Intro stand ja, das ist zwischen zwei Performances.
Das finde ich auch, aber gleichzeitig sieht man ja, wie Leute da reinströmen und die Person sich auf den Text vorbereitet. Also irgendwie habe ich das nicht ganz gecheckt, in welcher Reihenfolge das spielt. Ob es nun spielt in der Zwischenzeit, wo nichts passiert.
Aber die Person, die den Text geübt hat, saß ja dann in einem anderen Raum und hat sich quasi angeguckt, wie das Schauspiel läuft und schläft ja dann dabei ein. Und wenn die Person aufwacht und es der nächste Morgen ist, dann ist es ja vorbei. Und ich habe gedacht, das ist quasi vielleicht eine Person, die nur hinter der Bühne, hinter den Kulissen arbeitet, nicht auf der Bühne ist und vielleicht aber dieses Leben von Schauspielerei träumt, also das gerne möchte und es quasi auslebt, wenn kein anderer im Theater ist oder keine andere Person da ist. Weil es ja schon diesen Schnitt gab, dass die Person einschläft und dann wird's hell draußen und dann ist der Fernseher quasi aus, worauf das Theaterstück lief. Ja. Also ich habe quasi gedacht, es ist auch eine Person, die quasi in den Zwischenvorstellungen da irgendwie das Haus vielleicht hüten soll und da vielleicht den kleinen Traum auslebt, selber so in die Rollen zu schlüpfen, sich zu schminken, sich das Kleid anzuziehen und die Texte zu üben, aber eigentlich gar nicht auf der Bühne steht. Das habe ich überlegt, ob das vielleicht...
Ja.
Ich finde das wild, dass wir den Film so ganz unterschiedlich gelesen haben. Ich habe mich so sehr an diesem Intro-Text aufgehalten, wo es halt... Ne, beschrieben wurde, so zwischen zwei Performances hast du dieses eine Licht, was da leuchtet, damit du immer noch Bescheid weißt. Auf Englisch hieß es Sentinel. Ich weiß gerade nicht, wie die das auf Deutsch genannt haben.
Nightlight stand dann auch noch da.
Nightlight, okay.
Oder Ghostlight.
Ghostlight, okay. Und dann noch ein anderes Wort.
Und quasi habe ich mich daraufhin beim ganzen Film eigentlich nur auf die Lichter konzentriert.
Ah, interessant, okay.
Also mir sind diese Personen, diese Massenströmung, ich habe das jetzt gar nicht mehr präsent, dass da Leute, ich habe nur diesen leeren Saal in Erinnerung, wo das so runtergeht und das Licht dann so sehr präsent ist.
Das ist interessant, weil ich hatte noch im zweiten Zuge gedacht, also man hat ja im Theater ganz viele Aberglauben. Unter anderem weiß ich jetzt nicht, ob das auch im Text stand, aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Licht auf der Bühne auch böse Geister verjagt. Also wirklich, ich glaube, ich muss da mal nachfragen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass das bestimmt so ein Aberglaube ist, damit die Bühne, auch wenn der eiserne Vorhang nach unten gelassen wird und die Bühne dunkel ist, dass man trotzdem noch was sieht.
Das stand nicht da, okay. Aber es könnte sein.
Ah ja, okay.
Aber das heißt, in dem Theater, wo du aktiv bist, habt ihr auch so ein Licht?
Nein, deswegen hat es mich ja verwundert, aber ich weiß, es gibt so viele Theater-Aberglauben, dass man da wahrscheinlich teilweise den Überblick verliert. Aber zurück zum Film. Ja. Und dann sitzt, wie gesagt, diese Person auf dieser Couch und dann gibt es einen Umschnitt auf eine Nachtwächterin. Und was ich ganz cool fand oder ganz interessant fand, war erstmal so, ich finde ja auch Prozesse immer ganz interessant, wie sie im Film dargestellt werden. Wie sie im Prinzip da durchgeht, so die ganzen Sounds von diesem Naturkundemuseum ausschaltet und irgendwann hört sie dann auch so einen Knall, also irgendwas Fremdes, Unbekanntes, und dann macht sie sich halt auf die Suche nach diesem Knall und dann plötzlich ertönt Musik in irgendeinem Gang und sie tritt dann raus und plötzlich ist das nicht mehr Musik, wie man es quasi, also das ist Musik, die drüber gelegt wird, aber auch im Film tatsächlich stattfindet, aber wir als Zuschauende hören die Musik quasi, wie als wäre sie drüber gelegt, und plötzlich beginnt sie ganz leicht zu tanzen oder zu tänzen, dann gibt es einen Moment, wo sie plötzlich wieder sich erinnert, ich bin ja eigentlich in diesem Job gerade, und dann macht sie weiter. Also dieses Thema von, ich bin irgendwo, wo ich vielleicht gar nicht sein will und fliehe mich aus der Realität. Sie hat sich dann auch noch Urlaubsbilder auf ihrem Telefon angeschaut, ob sie das war oder irgendjemand anderen. Also irgendwie sowas hinwegträumen in dieser Nachtschicht, wie der Film ja auch heißt, Night Shift. Habe ich das gesagt? Ich weiß gar nicht. So heißt der Film, genau. Und diese Stimmung, die dadurch transportiert wurde, ich konnte irgendwie auch total da total relaten, und auch dieser Moment des Wartens. Also diese Personen, die diesen Job haben, die warten ja auch die ganze Zeit. Die gehen da ihre Runden, aber die größtenteils warten die. Es passiert ja eigentlich nie was. Und irgendwie dieses Warten als Zustand, und auch als Zustand, der Voraussetzung sein kann für sich wegträumen, fand ich irgendwie cool, und deswegen, ich mochte die stillen Bilder und deswegen hat er mich irgendwie auch sehr berührt. Wie geht's euch damit?
Also, ich muss gestehen, dass ich gegen Ende des Films etwas müde wurde, weil es war das Ende von dem Block und das hat mich etwas in die Traumwelt, in meine eigene Traumwelt gefühlt. Also ich fand den halt sehr ästhetisch gefilmt und auch von den Darstellungen, von den Farben her, und ja, ich fand ihn auch schön anzuschauen. Ich hätte ihn mir nur gewünscht, dass ich nicht so müde gewesen wäre, um ihn so voll aufnehmen zu können. Weil mich hat er irgendwann wirklich mit seiner Ruhe, weil das waren super lange Szenen, wo kein Ton war oder nicht wirklich viel passiert ist. Und es kann schön sein, das kann aber auch sehr mich runterfahren. Und deswegen habe ich da nicht so einen starken Bezug zu gehabt, vielleicht wie du.
Zu Charlies Verteidigung, warum sie müde geworden ist. Der Block hat auch für meine Begriffe mit drei sehr schnell geschnittenen Filmen, die einen sehr beansprucht haben, angefangen und ist quasi immer ruhiger geworden. Also ich fand es sehr angenehm, aber ich kann schon verstehen, dass man da vielleicht etwas schläfrig dann werden könnte, weil der letzte wirklich sehr langsam war.
Weil du es, also jeder internationale Block, den wir bis jetzt gesehen haben, oder ich glaube auch alle Blöcke, sind ja kuratiert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch so einen dramaturgischen Bogen von, man ist super wach und nach gleitet man immer weiter in die Traumwelt. Also es gab auch einen Film, der heißt In Dreams. Dann gab es einen, der heißt The Unchaotic Cabinet That Wishes For Me To Sleep. Also diese Traumwelten werden ja, glaube ich, ganz klar irgendwie in den Titeln auch deutlich. Genau, dann kommen wir doch zum ersten Film in dem Block, der Alien 0089 von Valeria Hofmann heißt. 22 Minuten geht, aus dem Jahr 23, und Charlie.
Ja.
Worum geht es denn in diesem Film?
Also erstmal wollte ich noch sagen, dass ich mir natürlich den ersten Film rausgesucht habe, weil es der war, wo ich noch sehr, sehr wach war. Ja, okay. Und die danach waren auch ein bisschen zu abstrakt, um sie gut beschreiben zu können, würde ich mal behaupten. Und den ersten fand ich noch etwas greifbarer. Und ja, worum geht es? Man startet in dem, quasi in einem Videospiel-Kontext. Es wird quasi so ein Ladezeichen angezeigt, was dann bis 100% aufläuft. Und darunter erzählt schon eine Frauenstimme quasi von Beleidigung und dass sie angefangen hat, ein Spiel zu spielen und dass sie da beleidigt wurde. Und dann startet man aber quasi wie, als wäre man selbst in einem Ego-Shooter. Also das ist so diese Person, die First-Person-Perspektive und man wacht auf, liegt auf dem Boden, man sieht nur seine Hände und dann steht die Person auf und läuft halt rum. Und die bricht quasi in ein Haus ein oder klaut sich einen Schlüssel, bricht ein und läuft dann da rum und findet, dass es war alles irgendwie so krass verbrummen. Deswegen ist es schwierig, das jetzt ordentlich darzustellen, aber ich versuche es chronologisch zu machen. Und findet quasi eine Kamera, auf der dieses Video aufgezeichnet ist, aus der man quasi am Anfang diese Ausschnitte gehört hat. Da sitzt eine Frau vor der Kamera und erzählt, dass sie angefangen hat, Videospiele zu spielen und da total beleidigt und gedemütigt und übergriffig behandelt wurde in den Kommentaren und sich quasi da in dem Video drüber aufregt und das klarstellt, dass das nicht geht. Und dann kommt diese Person, also die Frau, die das erzählt, nach Hause und man ist die ganze Zeit noch in dieser First-Person-Perspektive von der, wo man dachte, man ist jetzt in einem Videospiel, aber man ist gar nicht im Videospiel, sondern man ist in einem Real-Life-Setting. Und läuft dann die ganze Zeit durchs Haus und dann sind noch so richtig, ich würde so sagen, halt so Videospiel-Szenen, so richtig typische, so man läuft zu so einem, wie heißt das, Mikroskop und untersucht da was und untersucht irgendwas mit einem Laserpointer.
Quest-mäßig.
Ja, genau. Ja. Wo man so richtig sagt, ah, okay, man geht jetzt dahin und dann guckt man sich das an. Und dann geht die Person quasi am Ende, die aus der man selber ja das wahrnimmt, zu dem Computer und öffnet dieses Spiel, worüber die Frau gesprochen hat, was sie spielt. Halt so ein Ego-Shooter.
Das Counter-Strike.
Ah ja, Counter-Strike. Also es ist die ganze Zeit so, als würde man dieselbe Handlung durchgehen, die man eigentlich erzählt kriegt. Nur aus mehreren Perspektiven.
Ich glaube, das klingt unglaublich kompliziert, aber so war es auch beim Schauen. Zumindest mein Eindruck.
Ja, genau. Es kamen auch immer mehr Lagen dazu. Also, und dann sieht man quasi erstmal dieses Spiel, dann kommen immer wieder auch diese Einblendungen, wie sie erzählt, dass sie die männlichen, ich würde sagen, es sind männliche Kollegen in dem Spiel, die Leute aus ihrem Team sich umbringen lassen, um nicht mit ihr zu spielen, sie den Server verlassen, wenn sie eintritt, wenn sie spielen will und zum Beispiel auch irgendwie das Spiel manipuliert haben, dass sie immer stirbt, obwohl gar nicht auf sie geschossen wird. Und das sieht man dann immer parallel und dann geht man aber wieder zurück in diese Perspektive von dieser Ego-Perspektive von dieser Spielerin, die da durchläuft, die dann irgendwann auch ein Messer nimmt, was auch das Messer im Spiel eigentlich ist. Und man denkt immer so, bringt sie jetzt um? Also die eigentliche Frau, die in dem Haus wohnt und davon erzählt oder nicht. Und ich fand das eine total interessante Darstellung von so einer Vermischung aus diesen Realitäten von dem Videospiel und der eigentlichen, ja, sehr bedrückenden Geschichte von übergriffigen Kommentaren im Internet oder halt in Videospielen in dem Fall. Und es war eine ganz, also man hätte es auch so viel platter darstellen können und es hätte mich wahrscheinlich trotzdem interessiert, aber es war nicht platt und es wurde auch immer abstrakter. Irgendwann sind die Szenen geglitscht und dann waren ganz viele kleine Personen, haben dann auf einmal das Gesicht gebildet, aber es sah immer noch aus wie ein Glitch, der dann aber wieder zu einem Bild wird. Das war ganz abgefahren animiert, fand ich. Und mich hat das sehr beeindruckt, weil ich die ganze Zeit nur da saß und gedacht habe, wie kann man das animieren, dass das so funktioniert. Und das Ende von der Geschichte war quasi, dass sie dann tatsächlich köpft. Aber nicht im Real Life, sondern im Videospiel eine Figur köpft, die genauso aussieht wie die Frau, um die es die ganze Zeit ging. Ja, das war erstmal der Versuch des Plottes. Und wollt ihr was dazu sagen? Sonst kann ich sagen gleich.
Na, ich meine, ein Major Plot Event, außer dass die Person ja versucht, ihr Video zu löschen, wo sie über ihre 5000 Stunden Spielerfahrung berichtet, auf so einer YouTube-artigen Plattform, und er das dann löscht, versucht die Person ja dann noch irgendein Virus auf ihren Rechner zu spielen, wonach alles dann anfängt, auch so käferartig zu werden. Und wir wechseln halt auch in diese richtige Spielweltoptik. Genau.
Mir ist auch noch eingefallen, dass man ist ja am Anfang eigentlich total in der Realität und das Bild ist ja auch wie ein Spielfilm, aber die Ego-Perspektive glitscht ja auch schon. Die hängt ja manchmal so wie eine Kamera. Also da ist schon diese krasse Vermischung auch.
Na quasi, mir fällt es gerade ein, halt wie so ein Lag, wenn du, ja, wenn du online spielst oder so einen kurzen Aussetzer im Netzwerk hast, dann bist du, und dann synchronisiert sich's wieder, dann bist du auf einmal schon ein paar Meter weiter gelaufen und ja, springst dann quasi.
Die Frage, die sich mir auch gerade stellt, sind wir wirklich in der Realität gewesen die ganze Zeit? Oder, also sind ja so viele Metaebenen, dann kann man ja auch schon fragen, in Zeiten von fotorealistischen Spielen, sind wir denn da überhaupt gewesen? Genau, und noch eine Sache, die mir dazu noch einfällt. Ich hatte auch das Gefühl, aber ich kann es da nicht ganz greifen, dass es auch schon so einen politischen Kontext gab, mit, dass die Spielerinnen und Spieler sich da irgendwie, da gab es so ein Nachrichtenvideo Einblendung, wo sich irgendwie Leute zur Revolution oder zu so einem revolutionsartigen Versammlung oder so verabredet haben und dann irgendwie gab es Polizei. Olli, du...
Ja, dadurch, dass der Film in Chile produziert worden ist, ja, okay, gehe ich sehr stark davon aus, dass da die Aufstände in Chile von vor ein paar Jahren referenziert waren, weil ich, also ich meine auch, man hatte zwischendurch so chilenische Flaggen in diesen Menschenmengen gesehen und so. Genau.
Ah, ich glaube, da fehlt mir dann manchmal so der historische Kontext, aber gut, dass du das sagst.
Ja, ich hatte auch bei dem Film, gab es ja die Ankündigung, dass es ein Interview gibt, was ja aber offensichtlich falsch war. Aber ich hatte bei dem Film mich total darauf gefreut, irgendeinen Input dazu zu kriegen, weil die Main Message, dass diese Kommentare scheiße sind, das war so klar. Aber der Rest hat ja auch einen Grund gehabt.
Ja.
Und da hätte ich gerne irgendwie Insights gehabt. Aber auch ohne die Insights fand ich ihn sehr beeindruckend.
Ja. Ich meine, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich glaube, ein Hauptding der Proteste da war ja auch, dass die Frauenrechte da halt total beschissen waren und man quasi aus dieser alten diktatorischen Gesetzeslage irgendwie rauskommen wollte.
Und deswegen ist es gut, dass wir Olli dabei haben.
Genau.
Was ich aber noch zu dem Film sagen möchte, also ich fand den wirklich ab Minute 1, also wirklich total einsogen, also der hat mich total eingesogen, weil die Transition von einer Sache zur anderen und auch das Spiel mit dem Sound und dadurch, dass du ja in dieser Home-Invasion-Sicht aus First-Person-Sicht, also du bist halt die einbrechende Person in dem Film, hast du auch so die ganze Zeit dieses diese Angst, erwischt zu werden und das Spiel, der Film spielt halt auch damit und das, ich fand es sehr erfrischend auf jeden Fall.
Ja. Was mir auch irgendwie auffällt, dieses Jahr auf dem Filmfest, dass auch recht viele Filme mit Videospiel-Engine, also es gibt zum Beispiel einen Film, der heißt Kinderfilm von Total Refusal, den habe ich nicht gesehen, aber wurde mir erzählt, der spielt in GTA 5. Es gibt auch jetzt ein Panel zu Spiele machen in GTA 5 oder in Videospielen. Auf der Doc Leipzig haben wir ja diesen einen, oder du hast ihn gesehen und hast mir empfohlen, Nitz Island, der in DayZ spielt, also auch in einem Videospiel. Und ich finde dieses Medium super interessant, dass auch wirklich nicht aus einer spielerischen Perspektive, also als Konsument, sondern als künstlerische Sache, Film halt zu machen. Das finde ich irgendwie cool.
Die hatten, also wo ich diesen Nitz Island bei der Doc Leipzig gesehen habe, hatten die auch irgendwie darüber erzählt, dass das generell aktuell wohl ein Trend ist.
Okay.
Ich weiß aber nicht mehr genau, es gibt irgendeinen Subgenre-Begriff, den die für diese Art von Film nennen. Also ich glaube, es war irgendwas mit Machina, aber ich müsste nochmal nachschauen, wie der genau hieß.
Ja.
Aber ich glaube, da können wir uns in den nächsten Jahren auf einiges gefasst machen.
Ja, ich bin super gespannt. Es kommt ja auch dieser GTA 5 Hamlet-Film. Ich weiß nicht, ob du den habe ich auf Letterboxd gespottet. Keine Ahnung. Egal, wir schweifen ab, glaube ich. Noch ein paar letzte Worte.
Ja, also ich will nochmal sagen, ich fand den Film sehr gut beobachtet. Also ich habe ja auch einiges an Counter-Strike so auf LAN-Partys gespielt und so. Und ich habe auf jeden Fall Spielszenen sofort wiedererkannt. So. Das war sehr vertraut und auch da wird mit so einem regenbogenartigen Messer rumhantiert. Das ist in der Counter-Strike-Szene, soweit ich weiß, ein Riesending, dass da mit Skins und so auch viel gehandelt wird. Und ein Freund von mir hat zum Beispiel so ein Messer, was da benutzt wird. Das hat er auch in echt sich mal gekauft. So.
Mhm.
Also, und auch so die Haltung, wie das Messer dann benutzt wird, das war halt so eine Anmutung daran, wie im Counter-Strike selber dann auch Messer gehalten werden. Also das fand ich schon gut beobachtet. Es hat mir sehr Spaß gemacht, wenn man da halt auf so eine Kleinigkeiten achtet beim Filme machen.
Ja, ich fand, also ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Counter-Strike, aber ich fand den Film allgemein, hat er für mich mega durchdacht gewirkt. Und deswegen hätten mich halt auch diese Hintergründe dazu interessiert, weil ich das Gefühl hatte, dass man da noch so viel mehr rauslesen könnte, weil wir jetzt zum Beispiel diese Käfer-Thematik nicht einordnen konnten und
ein Bug. Also, ich glaube, das ist einfach die Übersetzung. Also, das sagt man doch, oder? Wenn man oder?
Ja, genau. Also ein Computerfehler wird klassischerweise als Bug bezeichnet, weil einer der ersten prominenten Fehler, den es früher gab, bestand halt daraus, dass ein Käfer in so ein Mainframe, also einen riesigen Computer, den man in der Frühzeit der Computerentwicklung genutzt hat, ist da so ein Käfer reingekrochen und eine Person hatte halt den ganzen Computer auseinandergebaut und den Käfer gefunden und quasi das dann als ersten Computer-Bug bezeichnet. Deswegen ist das so ein stehender Begriff inzwischen in der Computerszene.
Dann haben wir ein Rätsel jetzt für mich gelöst, aber ja, das wollte ich nur sagen. Ich fand den Film sehr beeindruckend und sehr gut und er hat mich auch sehr abgeholt und mitgerissen.
Yes.
Deswegen wollten wir diese beiden jetzt besprechen. Und die anderen Filme, würde ich sagen, sind auch sehenswert, aber noch schwieriger zu greifen vielleicht teilweise. Und wir wollen ja auch nicht alles vorwegnehmen.
Genau, und Träume sollen ja auch vielleicht manchmal Träume bleiben. Was auch immer das jetzt bedeutet. Darüber könnt ihr rätseln. Okay, dann macht's gut und bis demnächst. Hallo, wir sind's wieder. Heute nur noch zu zweit mit mir, Philipp und
Charlie.
Hi, wir haben uns gerade den mitteldeutschen Wettbewerb angeschaut, die 13. Ausgabe. Schauburg, der Saal war rappelvoll
ausverkauft.
Also es gab natürlich freie Plätze hier und da, aber ja, auf dem Blatt Papier ausverkauft. Was immer ziemlich cool ist bei der mitteldeutschen Filmnacht, dass wirklich fast alle, also bis auf einen Filmemacher, waren alle FilmemacherInnen da. Und nach den Filmen gibt es immer Nachgespräche, man erfährt nochmal ein bisschen über die Hintergründe, das ist ziemlich, ziemlich cool. Also das Preisgeld der diesjährigen Ausgabe sind 3.000 Euro und irgendwie gab es da noch ein Special und plötzlich waren es 1.000 Euro mehr, also schon eine gute Stange Geld. Das Geld, die 3.000 Euro stellt der Filmverband Sachsen zur Verfügung, genau. Genau, wir fangen einfach mal, wir werden über alle Filme sprechen, aber manche werden wir ausschweifender behandeln und manche nur kurz erwähnen. Ja, und dann fangen wir einfach mal mit dem ersten Film an, mit dem Titel Urlaubsversuche von Finn Ole Weigt und Paula Milena Weise. Es geht 15 Minuten und es geht um zwei Freundinnen, die versuchen Urlaub zu machen, aber irgendwie scheitert das. Also sie fahren an die Ostsee und plötzlich, ja, wird ihnen ein Zeug geklaut, ihre Koffer wahrscheinlich, und dann fahren sie wieder nach Hause. Das ist quasi der erste Urlaubsversuch. Dann machen sie Urlaub auf Balkonien und versuchen dann nochmal einen neuen Anlauf an die Ostsee zu fahren. So ganz grob zur Story. Aber es geht quasi, man folgt diesen beiden Protagonisten, wie sie zum Beispiel am Anfang gibt es eine Szene, wie sie beide in dem Meer schwimmen auf so zwei Luftmatratzen und einfach so ein bisschen random reden. Aber Charlie, du hast, glaube ich, ein gutes Wording gefunden, wie du die Dialoge fandest.
Ich fand die Dialoge vor allem nicht deutsch. Also ich finde, in deutschen Filmen oder Serien hört man einen deutlichen Unterschied davon, wie die Dialoge konzipiert sind im Vergleich zu amerikanischen und englischen. Nicht mal nur von der Schnelligkeit, da sind auch die Amis weit voraus, sondern von der Ausdrucksweise und auch von der es war viel vulgärer, als es normalerweise, finde ich, in deutschen Filmen ist. Und ich finde, wenn es in deutschen Filmen vorkommt, ist es auch unfassbar. Es wirkt immer fehl am Platz. Und ich meine es jetzt nicht, dass da Kraftausdrücke gesagt wurden oder sonst irgendwas, sondern die Themen, das waren einfach krassere Aussagen. Es wurde irgendwie darüber geredet, dass sich die Lehrerin gemobbt wurde, weil sie auf Parship gefunden haben von der einen. Und das wurde so nebenbei gesagt. Und dann war der nächste Satz, ja, sie hat sich übrigens umgebracht. Und das sind irgendwie für mich überhaupt nicht typisch deutsche, ist kein typisch deutscher Humor, so sehr, sehr dunkel und düster und harsch, sondern das verbinde ich mit eher mit englischen, vielleicht auch mit britischen Humor.
Ja. Und aber das zieht sich auch durch den ganzen Film. Also es geht auch um Dating. Also es werden ganz viele Dating-Apps dann auch aufgezählt und dann ja irgendwie, wusstest du, dass man bei OkCupid jetzt auch angeben kann, welches Tier man ist, und sie beide stehen so im Aquarium und dann fragt sie, ja, welches Tier wärst du? Ja, irgendwie, keine Ahnung. Aber ich wäre gerne ein Tier, das groß ist und mächtig irgendwie.
Weil als kleines Tier ist man ja gefickt.
Genau, genau. Und das war genau exakt der Wortlaut. Und ich glaube, das gibt auch gut wieder, was du gerade nochmal, was du gerade gesagt hast. Also man merkt zwischen dieser ganzen sommerlichen, vielleicht auch Langeweile und dieses Hingleiten und man liegt da in der Sonne und schmort und man wartet auf den Zug. Es gab auch Szenen im Zug, wo sie auch einfach reden, und durch diese ganze Leichtigkeit, fand ich, war immer so ein gewisser Schleier von auch Ernsthaftigkeit. Und weil Sommer, ich finde auch Sommer als Thema oder beziehungsweise Sommerferien, das waren ja SchülerInnen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, das ist auch immer so eine Zeit des kurz vor, es passiert irgendwie ein Umbruch. Also es ist auch in der Literatur so, dass dieses Thema ganz häufig verwendet wird, bevor irgendwas passiert. Und ich finde, diese Stimmung hat der Film echt gut rübergebracht. Und die beiden DarstellerInnen, die haben auch so wunderbar harmoniert. So, das war, also ich fand es sehr schön. Die hatten dann auch teilweise manchmal so ein Clinch, aber der hat sich dann auch wieder am Ende so quasi ausgebadet, und ich fand, es war ein sehr schönes Zusammenspiel, und die FilmemacherInnen, die dann auf der Bühne waren, die waren auch mega lieb und total sympathisch, und genau.
Ich fand den Film auch so in seiner Gesamtheit irgendwie total schön, weil ich fand auch zum Beispiel das Sounddesign irgendwie ganz cool. Ich habe aufgeschrieben, düster, komische Musik mit dissonanten Tönen. Der Mensch, der die Musik gemacht hat, war, glaube ich, auch da und hat gesagt, er hat einfach mal versucht, was anderes und was Komisches zu machen und nicht das, was er normalerweise, glaube ich, so normal machen würde, weil er meinte, das war dann immer zu kitschig. Und ich fand es irgendwie sehr passend, weil es hat diese Stimmung wiedergegeben, dass man nicht so richtig wusste, welcher Stimmung man jetzt folgen soll. Eben diese Diskrepanz zwischen diesem Humor, der auch gefahren wurde, und den leichten Gesprächen über Parship und dann direkt dieser harte Cut zu Selbstmord von einer Lehrerin. Und das fand ich sehr spannend. Ich fand die Dialoge echt, echt gelungen, ja, und gut und witzig, und die haben einen einfach unterhalten und auch waren irgendwie total authentisch für die Personen, die dargestellt wurden. Und ich fand, man hätte aus diesem, also das waren ja jetzt nur 15 Minuten und für mich war das wie ein Trailer, weil ich dachte, man könnte, also man hätte aus dieser ganzen Geschichte, kannst du auch einen Langfilm meinetwegen machen. Die Personen geben so viel her, die haben so viele, ja, Themen aufgemacht, zum Beispiel die hießen Lina und Franka.
Ah, okay.
Und Franka ist zum Beispiel auch die ganze Zeit bei der Familie von Lina, also schreibt mit an die Oma von Lina, wird, ja, von der Mutter von Lina mit abgeholt und ist auch die eher so noch harscher ist und alles einen sehr, sehr negativen Blick auf die Welt eigentlich hat. Also sie hat ja immer sehr negativ witzig, also auf eine witzige Art, aber sehr negativ gekontert. Eigentlich alles, was gesagt wurde, ja, was auch an einer Stelle ja irgendwie zum zu Streit so führt, Streit geführt, ja, hat. Ja. Und auch da war ja nicht sie die Person, die dann darauf eingegangen ist, sondern die dann quasi beleidigt war. Und dann musste die Lina sich eher wieder erkämpfen, dass sie Franka, ja, zurückkommt. Ja. Ist auch eine sehr authentische so Freundesgeschichte, dass es diese Diskrepanzen gibt. Aber ich dachte so, die Personen geben noch so viel her. Warum? Also ich fand es einfach spannend, dass man da so viel Raum hatte, sich jetzt selber zu überlegen, ja, was da noch Hintergrundstories sein könnten. Ja. Und ich will nicht sagen, dass ich einen längeren Film brauche. Ich fand die 15 Minuten auch total toll. Ja. Aber ich kann es mir sogar einfach als Langspielfilm vorstellen. Das meine ich damit, weil da war so viel Potenzial in diesen 15, ja, Minuten. Ja. Und ja, ich fand das Thema auch irgendwie total cool, ja, sich so zu überlegen, halt so gescheiterte Urlaubsversuche zu zeigen. Hatten wir auch, glaube ich, beim Filmfest. Jetzt haben wir noch nicht gesehen. Nee. Fand ich cool. Ich war sehr begeistert und ich habe mir auch aufgeschrieben, süße MacherInnen.
Von diesem eher sehr, doch sehr leichten Film war der zweite Film doch weniger leicht. Der Film mit dem Titel Eine einzelne Tat von Constante Wolpers geht 19 Minuten. Und um was geht es denn, Charlie?
Ja, das ist jetzt natürlich ein ganz schöner Brocken, wenn ich das jetzt anfange nach dem Urlaubsfilm. Aber ganz kurz dazu noch, ich fand, das ganze Programm war so ganz spannend kuratiert, dass immer ein leichterer Film, dann ein schwererer Film und dann kam meistens noch was Leichteres zum Aufbrechen, damit man nicht so in so einer Stimmung versunken ist. Das fand ich sehr gut. Und bei eine einzelne Tat ging es tatsächlich, also war es ein Dokumentationsfilm, was ich am Anfang nicht direkt verstanden hatte, weil es fängt an mit einer Fußballszene von, ich habe es mir aufgeschrieben, von 1990, Deutschland gegen Argentinien. Und dann spricht quasi eine Frau aus dem Off, erzählt dann quasi, ja, es ist der 7. April 2020 bei dem Redakteur Punkt, 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 es geht ein Anruf ein und dann wird simultan die ganze Zeit erzählt, was im Fußball passiert, zu welcher Minute Deutschland ein Tor schießt oder was auch immer. Und dann geht auf einmal noch eine dritte Geschichte neben dem Redakteur auf, nämlich zu diesem Zeitpunkt fährt Arkan mit dem Fahrrad auf der Bahnhofstraße, dann wieder Fußball, dann der Redakteur und dann wird halt gesagt, wird Arkan abgestochen und dann ist die Schlagzeile quasi ein 15-jähriger Junge wird ohne Grund auf der Straße abgestochen und stirbt. Und ab dann kriegt man mit erst danach, dass es eine Dokumentation ist, weil es dann auf einmal auch Interviews mit der Familie von Arkan gibt. Also es ist eine Geschichte, die in Celle passiert ist und die Macherin kam auch aus Celle. Und
oder Umgebung.
Oder Umgebung, also zumindest da beheimatet und hat quasi diesen Fall dann zu einem kleinen Dokumentationsfilm gemacht. Und es ist ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr schweres Thema, weil es eigentlich um politisch motivierte und rassistische Taten geht. Und eine große Frage da auch ist, wie damit umgegangen wird, weil sehr schnell klar wird, dass die Presse und auch die untersuchende Staatsanwaltschaft sich darauf einigen, dass Arkan ein Zufallsopfer ist, wo es keine politisch motivierte Tat dahinter stecken kann und parallel werden die ganze Zeit die Polizeiakten eingeblendet. Also man kann quasi lesen und hört dann, was die Presse sagt oder was die Staatsanwaltschaft sagt und man hört, es ist keine politisch motivierte Tat und man kann lesen, dass zum Beispiel der Täter also Seiten von der NPD und der AfD liked und dass er quasi ein beleidigendes Wort mit K benutzt hat, offensichtlich sehr viel. Und das wird aber im Laufe des Prozesses immer weiter rausgeschnitten aus dem Prozess. Es wird irgendwann gar nicht mehr erwähnt, dass er das sagt. Und aus K wird irgendwann, also aus dem Schimpfwort K wird irgendwann gar kein Schimpfwort. Und aus politisch motivierter rassistischer Tat wird quasi Zufallsopfer. Und das, glaube ich, dieses Wort Zufallsopfer, das ist eigentlich das, worum sich der ganze Film dreht. Und ich fand es auch ganz spannend, dass die Regisseurin am Ende auch gesagt hat, dass sie mit einer juristischen Leitung im Kontakt, aus Celle in Kontakt stand und ihr quasi auch die Idee gepitcht hat und die ihr quasi entgegengebracht hat, ja, die Frage sollte ja sein, war es Rassismus oder nicht? Und sie dann sehr klar gestellt hat, dass für sie die Frage eigentlich nicht ist, ob das Rassismus war oder nicht, sondern wer quasi sich diese Frage stellen kann.
Ja.
Weil die Familie von Arkan hat sich diese Frage nicht gestellt. Ja. Weil für die ist die Antwort klar und wer sich quasi leisten, wer sich das leisten kann, diese Frage zu stellen und das sind natürlich wir in der privilegierten Seite. Und ja, das war eine ganz spannende Konstellation, auch von der Dokumentation fand ich, wenn man jetzt mal weggeht von dem, was passiert ist. Weil, wie gesagt, die ganze Zeit immer simultan dieses Fußballthema sich durchgezogen hat und dann wurden einfach quasi große Fußballereignisse erzählt und dann im zeitlichen Kontext dazu, was an diesen Tagen eigentlich noch passiert ist, vielleicht auch rechtspopulistisch oder terroristisch, glaube ich, auch auf der Welt oder in Deutschland. Und dieser harte Kontrast dadurch, dass viele sich über das Fußball identifizieren können und der Redakteur, mit dem sie gesprochen hat, auch den Fußball quasi erwähnt hat, dass er noch weiß, als der Anruf über diesen toten Jungen kam, er Fußball geschaut hat.
Genau, also nochmal diese Verstrickung zwischen Fußball als irgendwie auch Moment, gerade bei der Weltmeisterschaft, da plötzlich entbrennt da so ein weirder Nationalstolz und alle rennen mit einer Deutschlandflagge rum und irgendwie so ein scheinbarer Moment der Einigkeit verstrickt eben mit diesem rassistischen Vorfall, der dann natürlich, dann wird natürlich klar, wer ausgeschlossen wird in einem scheinbar so einigen Deutschland, wo ja jeder gleich sein soll. Und was auch krass ist, 7. April 2020, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 19. Februar 2020, die Anschläge in Hanau, also nicht mal 6 Wochen später und man spricht immer noch von einer Zufallstat. Na klar, zu dem Zeitpunkt war das noch nicht aufgeklärt. Also Hanau ist Das ist mittlerweile abgeschlossen. Es gibt einen sehr interessanten Podcast, kann ich nur empfehlen, 19.02.20 von Spotify, wo es mehrere Episoden gibt über die Anschläge in Hanau. Und was auch wieder hier wieder krass ist, ne, dann die Schlussakte. Ja, das war kein rassistisch motivierter Mord. Dann hat man auch eine Einblendung gesehen. Ja, der Täter, der hat zwar AfD und NPD geliked, aber er hat auch Punkrock gehört. Und ich dachte mir so, what?
Und deswegen, also es stand im gleichen Satz, genau. Deswegen wird ausgeschlossen, dass er politisch motiviert diese Tat begangen hat.
Also was zum Teufel? Und auch irgendwie in diesen Gerichtsakten oder in der Schlussakte wurde auch der Name von Arkan falsch geschrieben und auch seine Herkunft. Genau, wo man sich auch so denkt, und die Beamtin hat dann den Stempel drunter gemacht und dann hat sie gesagt, ja, das ist okay so. Also das passiert ja ganz häufig, das ist ja auch in Hanau so passiert, da war das ja noch krasser, da wurden ja auch Opfer irgendwie verwechselt. So. Wirklich eine sehr, sehr, sehr tolle Doku, sehr intensiv.
Genau. Ja, ich wollte noch ergänzen, dass sie auch die Gastarbeitergeschichte, die Zelle eigentlich hat, aufgemacht hat, die eigentlich so lange quasi schon her ist und trotzdem nicht aufgearbeitet ist oder nicht gut integriert ist in das Leben. Und dass sie meinte, dass eigentlich ja die ganzen deutschen Personen sich nicht dafür interessieren, wo diese GastarbeiterInnen mal hergekommen sind, was sie für eine Herkunft haben, dass da einfach noch ein riesiger Bruch ist. Und auch wenn es jetzt Zelle war, kann ich mich damit hier auch identifizieren? Wir können uns, glaube ich, hier in Sachsen vielleicht auch noch auf eine andere Art identifizieren, weil wir damit sehr viel konfrontiert sind mit dem Thema. Und das hat einfach nochmal so angeregt, dass man, auch wenn wir jetzt hier im Kino sitzen und wenn wir uns entspannen und auch witzige Filme angucken, dass das Thema einfach präsent bleibt und bleiben sollte und dass wir die Möglichkeit haben, den Kopf auszuschalten. Und andere Personen nicht. Und der Vater, finde ich, hat es auch ganz treffend gesagt, als halt von dieser Zufallstat gesprochen wird, sagt er so, ja, aber der Täter ist ja vorher 5 Milliarden Menschen über den Weg gelaufen und es ist nichts passiert. Und dann ist er meinem Sohn über den Weg gelaufen, der schwarze Haare hat, so wie ich. Und es ist was passiert. Das ist ja kein Zufall. Ja. Und deswegen, ja, fand ich das sehr gut, dass das ins Programm aufgenommen wurde, dass der Film hier stattgefunden hat. Das ist eine Diskussion, also ein Gespräch noch darüber gab. Es gibt ja eigentlich nichts zu diskutieren, würde ich sagen, aber die Diskussion von der Macherin mit der juristischen Einheit da aus Celle wurde ja quasi wiedergegeben. Und ja, ich fand, auch filmemacherisch hatte der hier seinen Platz verdient und thematisch sehr wichtig, dass das stattfindet, immer noch.
Genau, und noch zum Schluss, was ich noch hervorheben will, ich fand auch, also es gab so eine Overvoice-Narration und ich fand den Text auch unglaublich gut geschrieben. Also auch sehr, sehr wortgewandt, sehr eloquent und auch auf den Punkt gebracht und auch so sprachlich gespielt, was ich ziemlich cool fand und die Doku irgendwie nochmal für mich dann im zweiten Schritt dann nochmal nicht nur inhaltlich, sondern auch auf der filmischen Ebene und auf der Monologebene gut abgeholt hat. Genau. Kuratiertes Programm heißt, jetzt kommt wieder ein Film, der weniger schwer ist, und zwar Nothing to Expect von Franz Impler. Ein Film, ein Animationsfilm, der zeigt, wie doch irgendwie nichts Bedeutung hat, weil man ja so überflutet ist von allem. Man sieht, ich glaube, hier könnte man den Hyperpop erwähnen, den wir im letzten Podcast nicht erwähnt haben, aber spekuliert haben, ob denn eine bestimmte Szene aus einem Kurzfilm dem Hyperpop ähnlich kommt. Und es war in dem Stil sehr bunt, sehr quirlig, erzählt von einer Computerstimme. Diese weiblich gelesene Person, ja, kauft sich Rollerblades, bestellt sich Pizza, fährt so ein bisschen rum, also alles super. Ich habe mir, glaube ich, nur ein Stichwort aufgeschrieben, und zwar quirlige Animation. Und das war es auch. Und ja.
Es hat doch einfach so ein, für mich, also neben jetzt vielleicht Hyperpop, ich habe eher so 80s-Videospiele damit assoziiert, mit dieser Buntheit, auch mit dieser Begrenztheit von so Räumen wurde ja gespielt. Dann gab es irgendwie so einen Pappkarton und dann ist sie in dem Pappkarton und das hat, weiß ich nicht, das hatte sehr viele Ebenen. Es war sehr bunt, es war sehr schön und es war auch sehr befreiend nach einem eher schweren Akt dann kurz das zu haben, auch wenn das Thema trotzdem weiter in uns rattert war das ein kurzer Aufatmer und dann kam direkt danach ein 31 Minuten langer Film, Es gibt keine Angst von Anna Z, mit Audio- und Video-Footage aus der DDR von einem, also vor allem auch von Demos in der DDR und von der Besetzung des Stasi-Akten-Instituts oder Lagers, weil ja dann verhandelt wurde, wie mit den Akten umgegangen wird, ob die verbrannt werden. Und diese Gruppierung hat sich ja eben dafür eingesetzt, dass die nicht einfach verbrannt werden, dass die ausgehändigt werden sollen an die BürgerInnen. Und das war dann eine Mischung aus Demo-Ausschnitten, aus Ausschnitten aus dem Haus. Darüber lagen irgendwelche Gedichte, die immer mal wieder zwischendrin erzählt wurden. Es gab Strobolicht, ja, was etwas viel fürs Auge war auf so einer riesigen Leinwand, wie die Regisseurin dann auch selber gesagt hat, dass sie das ja nicht auf einer großen Leinwand geschnitten hat. Und dann gab es vor allem auch immer wieder Interviews, was ich so am spannendsten fand, dass die HausbesetzerInnen selber dann Interviews geführt haben und einfach auf Leute zugegangen sind und gesagt haben, ja, was halten sie denn eigentlich von den Demos hier? Und ganz witzig möchte ich zwei Interviews erwähnen, das eine mit der Oma und einer älteren Dame, die einfach sagt, sie findet, es sollten nur die Akten bestehen bleiben von denen, die
Stasi-Mitarbeitenden.
Genau, und von den, ich glaube, von den wirklich untersuchten krassen Fällen. Und alles andere soll bitte ganz schnell verbrannt werden. Und das hat einfach so nach IM geschrien, dieses Interview, wie sie das gesagt hat. Alles andere muss verbrannt werden. Und das zweite sehr witzige Interview fand ich mit zwei Polizisten, die vor diesem, es war ein friedlicher Hungerstreik von dieser Besetzung, also es gab keine Gewalt. Es ist auch gewaltfrei ausgegangen mit einer sehr intensiven Diskussion, würde ich sagen. Und diese Polizisten stehen halt einfach, wahrscheinlich müssen da den Großteil des Tages davor stehen, das sichern, irgendwie gucken, was passiert. Und die wurden auch gefragt. Und der eine Polizist hat die ganze Zeit gesagt, er möchte sich, oder er hat einfach nur gesagt, ich möchte einfach meinen Job behalten. Ich sag jetzt nicht so viel dazu. Ich möchte meinen Job behalten. Und das hat er fünfmal wiederholt auf so eine sehr witzige Art. Und dann wurde der zweite Polizist gezeigt, der direkt gesagt hat, nee, die sollen doch raus. Und der auch super böse geguckt hat am Ende. Der hat mir schon fast Angst gemacht. Aber trotzdem fand ich das sehr, sehr skurrile Interviews. Einfach so skurrile Straßeninterviews.
Der hätte noch sagen müssen, nehmen Sie die Kamera weg, Sie dürfen mich nicht filmen.
Das war so der Vibe.
Genau, aber genau, was ich dazu noch sagen muss, ich finde auf jeden Fall das Thema spannend. Am Anfang bin ich gar nicht reingekommen, weil dann hatte man noch Archivaufnahmen von Kindergartenkindern, Deponieaufnahmen und die Regisseurin hat dann auch erzählt, dass sie, ich glaube 2019 oder 20 in der, oder 18 war es, ich weiß gar nicht, ein Stipendium bekommen hat für künstlerisches Untersuchen im Archiv. Weiß nicht, ob das jetzt die korrekte Bezeichnung ist. Und hat sich dann eigentlich mit Aktivismus beschäftigt, Umweltaktivismus. Und ist da davon abgekommen, aber
Müllhalden, Deponien und so.
Genau. Und ist dann aber davon abgekommen, aber die Anfänge oder die Spuren sieht man halt noch am Anfang des Films, deswegen bin ich da gar nicht so reingekommen. Aber dann, als es wirklich losging mit den Archivaufnahmen, fand ich es mega spannend. Das Ganze war aber auch unterlegt durch so einen experimentell improvisierten Score, der wirklich abstrus war. Sie hat dann auch gesagt, dieser Musiker hat irgendwie ein Projekt gemacht, die post-sadistische Gruppenimpro. Das hat irgendwie alle, also wenn man das im Kopf hat, dann weiß man ungefähr, wie die Musik so geklungen hat. Das war wirklich ziemlich, ziemlich strange. Und die ganze Zeit gab es so Strobe-Effekte, wie du schon meintest, Charlie. Und sie hat dann so eine Parallele zur Rave-Kultur der 90er Jahre aufgemacht. Das fand ich ja ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen, dass sie das da irgendwie aufgemacht hat. Aber ja, das war halt so ein bisschen sehr anstrengend. Ich hätte mir das auch gut als eine 45-minütige, gut gemachte Doku auf Arte vorstellen können, die auch wirklich auch nur mit Archivaufnahmen die ganze Geschichte erzählt hat. Weil das ist halt super viel Material, was es da gibt. Und das erzählt super viel auch, wie quasi die Aktivistinnen erstmal auch lernen, mit so Kamera umzugehen, weil das war ja alles neu und wie sie sich auch selber inszenieren. Und da haben die dann auch teilweise so Scherze gemacht, machen so einen Aktenschrank auf, da ist so eine Kerze drin, steht auf so einem Pappschild Akte und unten sitzt dann jemand. Also irgendwie auch so ein bisschen gespielt, so ein bisschen. Weil
sie haben eigentlich ihren eigenen Film, man das Gefühl, in diesem Hungerstreik dann selber gefilmt und gemacht.
Ja.
Den man gerne vielleicht auch noch weiter gesehen hätte als die kurzen Ausschnitte.
Ja,
Und ein Thema, was ich auch noch spannend fand, was aber nur ganz kurz angerissen wurde, waren ja dann quasi diese Verhandlungen über diese Akten, wo auch nochmal dieser kurz Zorn darüber rauskam in einer sehr intensiven Rede von einer der Personen, eigentlich über diese Überstülpung des westlichen Systems auf Ostdeutschland. Ja. Das war nur kurz angerissen, aber das ist so ein Thema, was einen direkt so mitgenommen hat, weil die Rede so über krass war und sehr emotional bewegt, wo man gemerkt hat, wir waren jetzt selber nicht dabei, aber wir kennen es ja vielleicht von den Eltern und die Geschichten. Und ich finde, selbst da macht es was mit mir, auch wenn man nicht Teil davon war. Und jetzt aber die Auswirkungen sehen wir ja alle vor uns. Ich meine, der Zusammenhang zwischen der AfD-Quote und unzufriedenen Menschen, vor allem in Ostdeutschland und unrecht behandelten Menschen in Ostdeutschland, der ist halt da. Und da fand ich irgendwie spannend, dass das kurz aufgegriffen wurde, auch wenn es nur diese eine Szene war. Aber genau, es soll jetzt auch nicht zu ausschweifen werden. Deswegen erwähnen wir den Somni von Sonja Rohleder, der auch nur kurze 3 Minuten ein Animationsfilm war. Der war einfach schön. Und ich fand sehr witzig, es soll einfach Kindern erklären, wie man schläft. Und das war quasi ein Affe, der da durch eine Traumwelt dann gleitet. Das war sehr süß gemacht, halt für Kinder. Und ich fand aber witzig, dass die Macherin dazu gesagt hat, sie wollte doch einfach ausprobieren, ob man einen psychedelischen Kinderfilm machen kann.
Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja.
Das fand ich sehr witzig. Und ja, aber mehr gibt es dazu, würde ich sagen, auch gar nicht weiter zu besprechen. Deswegen können wir direkt zum nächsten mitgehen, der für Philipp ja persönliches Interesse hat.
Ja, weil ich an dem Film auch mitgewirkt habe, der hier gezeigt wurde, nämlich Der Junge mit dem Perlenohrring von Jonas Erler. Es geht um einen Jungen, der sich gerade in einer Umbruchphase befindet. Alles ist recht entfremdet gefilmt, zumindest mein Gefühl. Ich glaube, Jonas würde vielleicht auch was anderes sagen. Alles so ein bisschen distanziert, der Junge spricht nicht viel, man merkt aber, es ist irgendwie sowas in der Luft. Genau, aber ich will jetzt auch überhaupt gar nicht über den eigenen Film so sehr sprechen. Also ich habe natürlich da mitgewirkt, deswegen kann ich jetzt auch gar nicht so aus einer, wenn die natürlich eine sehr gefärbten Perspektive, deswegen interessiert mich natürlich umso mehr, Charlie, was du denn von dem Film hältst, weil ich habe den Film schon mehrere Male gesehen, ich finde ihn immer noch toll. Ich mag die Bilder, ich mag, am Ende sieht man, wie der Junge plötzlich in Berlin ist und da geht der Score oder der Soundtrack los, also das einzige Musikstück, was sich im Film befindet, und ich finde es so, das ist so ein sehr ruhiges Stück, was auch so sehr tragend ist, und man kann vielleicht den Abspann, der wirklich 2 Minuten geht und sehr langsam ist, natürlich auch kritisieren, aber ich finde, das Endbild sind quasi so ein Bach, der so fließt und der wird quasi gestoppt, so eingefriest, ein Frame, und man sieht, wie so die Wassertropfen so leicht in das Bild spritzen, und das ist so ein tolles Bild und ich könnte das auch ewig anschauen, so schön, aber mega gefärbt gerade meine Meinung, weil ich ja bei dem Film mitgewirkt habe. Charlie.
Ja, also du hast jetzt in 10 Minuten einen 7-Minuten-Film zusammengefasst und hast jetzt eigentlich, ich würde sagen, den Großteil tatsächlich vorweggenommen. Ich weiß nicht, wie viel ich und was ich da noch ergänzen soll. Ja, weil du tatsächlich viel gesagt hast, es ist ein unfassbar ruhiger Film, was ich auch in dem Programm spannend fand, weil das Programm sonst überhaupt nicht ruhig war. Es ist immer sehr viel passiert und teilweise auch laut. Es gab wenig stille Momente und das war so, dieser Film war der einzige stille Moment in diesem ganzen Block, würde ich sagen. Was ich sehr angenehm fand, auch mal was Ruhigeres zu sehen. Und ich fand, es hat auch eigentlich sehr gut gepasst zu dem Thema von dem ganzen Filmfest. Ich weiß, dass der Film ja schon eher entstanden ist, als jetzt das Thema von dem diesjährigen Filmfest stattfand. Aber es hat sehr gepasst zu all den Filmen, die wir sonst eigentlich gesehen haben in den letzten Blöcken. Zu eben diesen Träumen und vielleicht auch Zukunftsgedanken und Träumen. Weil dieser Kontrast zwischen, ich habe natürlich auch Chemnitz erkannt, ich habe da ja auch gewohnt und ich bin jetzt auch nicht ganz unverbunden mit dem Film, weil ich die Personen natürlich auch kenne, die den gemacht haben. Deswegen will ich den jetzt gar nicht so bewerten.
Okay.
Aber ich fand so als objektive Bewertung den sehr passend zu dem diesjährigen Filmfest. Und ich finde, der hat ja einen sehr guten Platz gefunden im Screening. Und ja, hat mir Freude gemacht.
Cool, kommen wir jetzt zum letzten Film und zwar ein Klassiker. Ich würde schon mal sagen, ein Klassiker von Jan Soldat mit dem Titel Death Row. Jan Soldat hat letztes Jahr beim Filmfest einen Film gemacht, wo er ganz viele Todesszenen von Udo Kier aneinander geschnitten hat. Das hat er dieses Jahr wiederholt mit Danny Trejo. Und man sieht 6 Minuten lang, wie Danny Trejo stirbt. Ein köstlicher Schmaus von den wildesten Todesarten, von erschossen werden bis Messer an die Brust, bis plötzliches Zerfallen und man sieht seine Gedärme rauslaufen und so. Toll.
So ein Zombie-Tod, also manchmal ist auch einfach in Flammen aufgegangen. Einmal war er, glaube ich, eine Steinfigur. Es war wild und ich fand, es war ein sehr witziger Abschluss für diesen Blog, ja. Weil ich habe damit nicht gerechnet. Nach all den Filmen, die wir vorher geguckt haben, war das einfach nochmal so ein Überraschungseffekt. Und ich finde, das hat auch total gewirkt. Weil wir saßen einfach hier und man konnte lachen und als es vorbei war, waren alle irgendwie guter Laune, hatten. So, ich fand es gut, dass man zum Abschluss des ganzen Blogs einfach nochmal lachen konnte, nochmal irgendwie was hatte, was einfach nur eine witzige Überlegung und ein witziges Konzept ist. Es wurde uns auch dann erzählt, dass es da noch weitere Projekte folgen mit, weil man stirbt ja nicht nur. Man kann ja auch vielleicht geboren werden oder so.
Genau, seine nächsten Projekte sind wahrscheinlich, es gibt bestimmt noch 30 Sterbefilme und dann, also das ist quasi Jan Soldat in a nutshell. Nein, ich kenne nur diese Filme von ihm, deswegen möchte ich ihm nicht verurteilen. Aber ja, und Danny Trejo auch ein Typ, der so viele Filme gemacht hat, dass man halt so viele Tode auch zeigen kann. Jetzt haben wir ganz lange gesprochen über diesen wunderbaren Blog.
Aber es war auch ein sehr langer Blog. Wir sind dem jetzt sehr gerecht.
Ich muss auch schon weiter, weil ich noch einen Blog schaue. Es ist zwar 22.13 Uhr, aber das Filmfest macht 23.13 Uhr ja schon. In 15 Minuten geht der Vlog im Tania weiter. Genau. Wir verabschieden uns und ja, wir sind dann die nächsten Tage wieder auf dem Filmfest und gucken uns Sachen an und unterhalten euch mit unserer Meinung.
Und wir sind dankbar für jeden und jede Zuhörerin, die uns hier begleitet auf unserer kleinen Reise. Und deswegen gutes Nächtle oder guten Morgen oder guten Mittag.
Tschüss.
Tschüss.
Campus Radio. Im Netz unter
www.campusradiodresden.de.